Luxus im Trend, Klimafragen ungelöst, US-Wahlen, besser kein Kommentar. Ampel aus und jetzt kommt der uniformierte Schupo auf die städtische Kreuzung zurück? Ach, geht ja nicht. Fachkräftemangel. Elektromobilität, bin ich froh, dass ich einen E-Skoda aus Tschechien fahre und keinen Tesla. Was sollte ich mit dem jetzt machen nach Mr. Musks Werbung für die AfD? Überhaupt, regieren ist schwer, Regierungen bilden noch schwerer. Na, schauen wir mal, wie wir am 24. Februar aufwachen und in den Morgen schauen. Kreuzfahrt boomt immer noch, Luftfahrt verwehrt sich gegen Gebühren und kriegt die Klimaneutralität bis 2050 vermutlich doch nicht hin. Trotzdem, Hoffnungen gibt es bei beiden Branchen ein paar kleine. Content-Creator und Influencer-Karrieren lahmen. Dank KI entwickelte in diesem Jahr die deutsche Zentrale für Tourismus Emma.
Hi, I am Emma and I am the first AI influencer of travel destination Germany. I'm excited to take you on an amazing journey through this fascinating and inspiring country. Germany has so much to offer, from impressive historical sites to vibrant cities and beautiful landscapes. I'll be sharing stories about my travel experiences, activities and traditions throughout Germany. And the best part? You can ask questions anytime, and I'm here to answer them gladly. So stay tuned and let's embark on this incredible journey through travel destination Germany together.
Eine gut aussehende Influencerin, die es nicht gibt, aber Emma Travels Germany. Das hat sicher Geld gekostet, die InfluencerInnen schauen aber etwas mehr in die Röhre. Ja, so ist es, wenn man letztlich nur Werbung macht. Die Reaktionen sind noch unterschiedlich. Manche beklagen, es fehlten echte menschliche Emotionen. Aber fehlt das wirklich, wenn Emotionen zum Beispiel so klingt?
Ich bin spontan nach New York geflogen. Hier sieht jemand fit. Airport-Crush von niemandem tatsächlich, weil ich sehe einfach nur scheiße aus beim Fliegen. Wie ich da am Flugzeug so eine Goodiebag bekommen habe und da habe ich direkt einen Haul gemacht. Es gab eine geile Decke und ein Kissen. Dann habe ich für Aufmerksamkeit so getan, als hätte ich Flugangst. Und weil ich meine Kopfhörer vergessen habe, konnte ich da nichts gucken und musste da 8 Stunden Angry Birds zocken. Und dann war ich da. Oh mein Gott, vor 2 Wochen habe ich die Tickets gebucht und seit 2 Wochen ist es auch so ein Traum von mir, nach New York zu fliegen. Und sorry, die Crackies in der New York U-Bahn werden auch immer schlimmer. Bestellt niemals um 16 Uhr nachmittags einen Hotdog bei Shake Shack. Leute, dürfte eure Tochter so raus? Das ist irgendwie so Y2K-Baddy. Schatz, das war so hart, mein erster Tag in New York, ihr wisst das.
Und das heißt auch nicht, dass KI dem Journalismus nicht zusetzt. Trotzdem hält sich mein Mitleid mit Werbebotschaft-Kreierenden in Grenzen. Die Reiseindustrie jubelt auf der einen Seite, setzt auf Luxusreisen und erhöhten Einzelumsatz. Leider kommen ungeliebte Pleiten vor. Alle sind betroffen und versuchen anschließend die Restmasse fürs eigene Geschäft abzuwerben. Den letzten beißen die Hunde, da muss man schon auf den Umsatz achten. Die Bahn fährt immer noch nicht on time, hätte ich bei den Baustellen auch nicht anders erwartet. Eigentlich könnte ich jetzt Schluss machen. Danke und tschüss. Aber ein paar Dinge muss ich dann doch noch loswerden. Deutsches Reiseradios Podcast 266 mit Rüdiger Edelmann. Ich hoffe, Weihnachten war okay und der Familienstreit hielt sich in Grenzen. Jetzt müssen wir nur noch heil ins nächste Jahr. Und dann? Dann geht's vermutlich einfach weiter, selbst wenn weiter so keine Option ist. Also lasst uns darüber gerne reden, ein paar Rücksichten und Blicke inklusive. März, ITB-Tourismusbörse in Berlin und die Branche feierte sich schon wieder ein wenig lauter. Neben Umsatz und Gedränge hatte ich versucht, die etwas anderen Ansätze zu finden. Stichwort nachhaltiges Reisen per Katzensprung nach anderswo. Ja, so hieß unser ITB-Talk, also der von Verkehr-Redakteurin Christina Kühne und mir. Wie reagiert die Reisebranche auf euch, war eine meiner Fragen an sie.
Ich stimme zu der Variante, dass die Reisebranche das langsam verstanden hat. Ich mache diesen Job tatsächlich schon etwas länger. Ich bin seit 12 Jahren, glaube ich, und komme auch regelmäßig auf die ITB. Und bin viel unterwegs mit Kunden, viel im Gespräch mit Destinationen. Und diesen Satz, mit Nachhaltigkeit, nee, da können wir gar nichts mit anfangen, den habe ich schon wirklich, wirklich lange nicht mehr gehört. Es gibt inzwischen eher den Trend, dass die Destinationen sagen, sie wollen es gründlich machen, das gilt vor allen Dingen für den deutschen Raum. Und vielleicht der Meinung sind, sie sind noch nicht ganz so weit und haben ein bisschen Sorge, den Ansprüchen der Gäste noch nicht zu genügen. Aber die Botschaft, dass etwas getan werden muss, um für die Zukunft der Tourismus auf nachhaltige Beine gestellt werden, die ist, glaube ich, inzwischen angekommen, ja.
Die Branche sagt ja auch eher, bei uns ist sie angekommen, nur beim Urlauber noch nicht.
In vielen Umfragen wird immer angegeben, die Nachhaltigkeit wird moralisch unterstützt und viele würden gerne auch nachhaltig reisen. Die großen Bedenken sind immer das der Preis, das Vorurteil, dass nachhaltiger Urlaub per se teurer sein muss. Und das andere, das beklagt wird, dass sie die Orientierung fehlt. Was sind nachhaltige Angebote und wie finde ich die? Und dass es vielleicht auch nicht ganz so mühsam ist, die sich auch individuell zusammenzustellen. Und dafür sind wir da.
Da sind wir nämlich jetzt eigentlich schon beim Thema. Keine Reisen verkaufen, aber vermitteln in einem Forum gewissermaßen und in Form von Infos und Tipps. Das ist jetzt mal so mein Eindruck. Was ist Verkehr, Katzensprung, anderswo? Was macht ihr genau? Und ja, natürlich kann man noch fragen, seit wann?
Ja, also wir machen das tatsächlich seit 35 Jahren, seit quasi dieser erste Gedanke dieser Ökobewegung aufkam und diese erste Welle. Daraus ist diese Agentur Verkehr entstanden mit dem Schwerpunkt nachhaltige Mobilität. Wir machen als Agentur inzwischen ganze Kommunikationskampagnen für NGOs, für Verbände, aber auch für privatwirtschaftliche Unternehmen und vor allen Dingen auch für Kommunen und Ministerien. In diesem Bereich haben wir dann auch den Tourismusbereich natürlich auch, weil da die Mobilität große Rolle spielt, früh mit ins Portfolio genommen, haben das Magazin anderswo im Portfolio, das sich für europäische Reisen, also flugfreies Reisen stark macht und schöne Angebote präsentiert im Magazin und auf der Webplattform. Und Katzensprung ist tatsächlich ein Projekt, das gefördert wird, vom Bundesministerium gefördert wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Und das machen wir zusammen mit dem Projektpartner Verband Deutscher Naturparke. Für den Endverbraucher hält das Projekt vor allen Dingen tolle Tipps bereit für den Deutschlandurlaub, besondere Erlebnisse für Reisende in Deutschland.
Anderswo, ihr habt ein Manifest, aus dem habe ich mal zwei Leitsätze rausgeholt. Nummer eins, anderswo setzt sich zum Ziel, eine Alternative zum üblichen Tourismus aufzuzeigen. Wir sind nicht da, wo sich die Massen drängeln. Wir sind anderswo. Und anderswo, da muss ich hier gerade meinen Zettel umdrehen, ist der Kompass, der uns die Flut der Tourismusangebote zuverlässig zu den lohnenswerten Zielen führt. Und jetzt spiele ich mal den Skeptiker und sage, das wird ja wahr sein. Ich will Spaß haben im Urlaub und keinen Klimaschutzlehrgang. Oder habe ich da schon wieder alles falsch verstanden?
Das würden wir hundertprozentig unterschreiben. Urlaub muss Spaß machen. Das muss für jeden das richtige Angebot dabei sein. Und ich finde auch diese Gedanke, sich darüber lange Gedanken machen zu müssen, was ist denn jetzt nachhaltig, ist total mühsam. Und deswegen sind wir bemüht, Informationen zusammenzustellen, wo sind tolle Urlaube zu finden. Also quasi das Sorgenfrei-Paket zu bieten, weil wir das schon vorsondiert haben. Also alles, was man bei uns auf der Plattform im Heft findet, da haben wir schon mal drauf geschaut und gesagt, das kann man mit gutem Gewissen empfehlen. Und deswegen verstehen wir uns so ein bisschen als Kompass. Und aus diesem Gedanken heraus ist ja überhaupt erst das Magazin auch so entstanden.
Bei Katzensprung liest sich das dann ähnlich auf der Website. Ungewöhnliche Übernachtungen, spannende Reiseerlebnisse, köstliches Essen und vielfältige Mobilitätsangebote für den perfekten Urlaub in Deutschland zu finden. Kein Problem bei Katzensprung. Ob Abenteuer in der Natur oder luxuriöse Schlafmöglichkeiten bei unserem Katzensprüngen ist für jeden was dabei. Das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das Beste daran, das erspart dem Klima jede Menge CO2, wenn ihr Urlaub vor der Haustür macht, statt in den Flieger zu springen. Ihr seid also keine heimlichen Spielverderber, die Leute den Urlaub madig machen.
Nein, ganz und gar nicht. Sondern es geht wirklich darum, gute Alternativen aufzuzeigen, zu zeigen, wie attraktiv Deutschlandurlaub sein kann und was für besondere Erlebnisse man haben kann, ohne in den Flieger steigen zu müssen und weit zu fahren. Und gerade möchten wir das für Leute machen, die vielleicht in der Orientierungsphase sind und in Umbrüchen, entweder weil sie den ersten Urlaub ohne Familie machen, also ihren ersten alleinigen Urlaub, oder weil sie vielleicht in der Familiengründung stecken und immer neu überlegen müssen, welcher Urlaub ist gerade der richtige für mich, und da möglichst viel anzubieten auf der Webseite, das ist so das Ziel dabei.
Mehr im Reiseradio-Podcast 240 aus dem Frühjahr 24. Ganz praktische Ansätze, das ist es, und trotzdem bleiben die Katzensprung und wir sind anderswo in der Nische. Vielleicht ist es der Ansatz von Ralf Hieke, engagierter, nachhaltig Touristiker mit innovativen Ideen, der uns weiterbringt. Fair Weg ist seine Marke. Mit dieser verkauft er immer erfolgreicher ein nachhaltiges touristisches Angebot. Seit Herbst auch in den Fair Weg Reisebüros, zum Beispiel in Berlin und jetzt auch in Hamburg. More to come. Was er wie anders macht und warum? Das werde ich versuchen, ihn auf der 25er ITB zu fragen. Hoffentlich hat er diesmal Zeit, denn 2024 musste er mich versetzen. So viel schon mal zur Vorschau. Der Deutschlandurlaub allein macht es vermutlich nicht, denn auch hierzulande gibt es viel zu tun. Das habe ich spätestens bei meiner Recherche im September in Erfahrung bringen dürfen. Dort, wo der Wald immer und aus Tradition heraus gut genährt und mit guter Feuchtigkeit versehen war, schlug die Fachfrau Alarm. Nix wird wieder so, wie es mal war, und Buchen sterben von oben. Überall, nicht nur im Konstanzer Loretto-Wald, der das Revier von Försterin Irmgard Weishaupt ist. Sie sagt, wir verpennen die wenige Zeit, die wir noch haben.
Also ich habe studiert vor über 30 Jahren an der Fachhochschule für Forstwirtschaft. Da war Klimawandel schon Thema und da kamen die Prognosen schon und da war eigentlich schon bekannt, was passieren wird. Aber ja, es ändert sich ja nichts. Es wird eigentlich nur immer schlimmer und wir können das nur begleiten.
Die Details folgen.
Also es ist sehr pessimistisch. Ja. Genau, also darf ich mal einfach hier auf diese Buchen zeigen, da sehen Sie das auch als Laie. Und zwar eben, weil ich eben sagte, die Buchen sind hier extrem gut versorgt gewesen. Das heißt, die haben extreme Höhen, das ist einzigartig in Mitteleuropa. Wir haben hier 45 Meter hohe Buchen. Und in den letzten Jahren war die Wasserversorgung nicht mehr gegeben. Das heißt, die Buche reagiert, man sieht es jetzt hier schön an diesen Kronen da oben, die reagiert im Grunde mit, ich hole die Krone runter. Ich komme nicht mehr mit meinem Wasserdruck bis auf 45 Meter, also mache ich es mir ganz einfach. Ich mache oben zu und versuche unten wieder eine Sekundärkrone auszubilden. Aha.
Also brutal gesagt, die Buche, wenn sie zu trocken ist, stirbt von oben ab.
Ganz genau. Und die baut so nach und nach ab. Die Eiche hat andere Strategien, aber das ist bei der Buche. Und bildet, wenn sie dann wieder Wasserversorgung kriegt, so wie dieses Jahr, dann kann sie unten wieder austreiben und kann vielleicht überleben. Aber nicht alle überleben, es sterben genauso viele ab. Aha. Das kommt immer darauf an, wie lang ist dieser Zeitraum der Not oder der Trockenheit. Und bei vielen waren jetzt 6, 7, 8 Jahre einfach zu lang. Und die alten Exemplare können dann auch nicht mehr so gut reagieren darauf. Ja. Und Sie sehen das jetzt hier wunderbar. Schauen Sie mal da oben in die Krone rein.
Ja, sind abgestorbene Äste.
Ganz genau, abgestorbene
Äste. Und die erholen sich zwangsläufig auch nicht mehr.
Nee, ein toter Ast bleibt ein toter Ast, der kann sich nicht mehr erholen. Es kann sich der Baum vielleicht an sich erholen, wie gesagt, wenn die Bedingungen wieder besser würden, auf lange Sicht. Aber die Perspektiven haben wir ja im Moment überhaupt nicht in den Klimaprognosen.
Wie viele Jahre oder Jahrzehnte oder eventuell vielleicht ja auch ein Jahrhundert geben Sie dem deutschen Wald noch?
Oh, ich habe keine Kristallkugel. Also es werden schon noch Jahrzehnte sein. Aber eben, es ist, das Schwungrad ist voll am Laufen und ja, auch für den Laien mittlerweile sichtbar. Oh. Und jetzt, wie gesagt, kommt meine Kunst als Försterin ins Spiel oder mein Können, diesen Wandel auch im Wald so behutsam und so gut zu begleiten, wie es irgend geht.
Oh. Aber da muss Ihnen doch eigentlich der Zorn in den Kopf steigen, wenn Sie jetzt mitkriegen, dass es ganz bestimmte Fortschritte gab im Hinblick auf Windenergie, im Hinblick auf Solarenergie. Und jetzt heißt es wieder, also keine Windräder mehr aufstellen. Wie stehen eigentlich Sie als Försterin beispielsweise der Tatsache entgegen, dass jetzt vielleicht jemand kommt und sagt, hier ist eine wunderbare Windschneise, hier bauen wir jetzt in den Wald nochmal 3 oder 4 Windräder. Weil da ist ja letztendlich nicht nur dieser Abstand von Wohngebieten, sondern es ist ja auch die Diskussion um die Frage, muss das alles sein und wird da also nicht zu viel Wald abgeholzt? Wie kriegt man das in einen Einklang?
Also ich denke, wir kommen an dem Weg nicht dran vorbei. Wir brauchen die Energie und wir brauchen also auch diese regenerativen Energien. Und wir können nicht handeln nach dem Motto, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Irgendwo werden die Standorte sein und natürlich sind es die Berge. Aber da bin ich relativ gelassen. Also jedes Stückchen hilft, jedes CO2-Molekül, das wir nicht emittieren, hilft natürlich. Ne? Sie haben mich eben gefragt, wie mir es damit geht. Also mittlerweile bin ich nicht mehr wütend, mittlerweile bin ich eigentlich frustriert innerlich. Also ich möchte auch, ich wehre mich dann immer wieder innerlich aufzugeben, so, aber es ist schon so eine gewisse, ja, Schulterzucken dabei. Wenn ich sehe, wie die Gesellschaft jetzt wieder reagiert, wie Klimaschutz überhaupt kein Thema mehr ist, alles hält sich jetzt gerade an den Migrationsfragen fest. Aber wir verschlafen die Jahrzehnte. Die Bereitschaft ist bei wenigen da, sich zu ändern. Und wir sind insgesamt eine ganz schön träge Masse.
Erkenntnis des Jahres aus dem Reiseradio-Podcast 260 im Oktober. Die Bäume der Zukunft sind auf jeden Fall mal kleiner als heute. Und wir sind eine verdammt träge Masse. Letzteres ist vermutlich am schlimmsten. Ja, wir jetten gerne in den Urlaub und auch die Luftfahrt hat die Klimaneutralität für 2050 fest versprochen. Nun ist dies ein weltweites Problem, an dem sich viele beteiligen müssen und es braucht den großen technologischen Wurf. Rendite allein wird vielleicht die Airlines retten, das Klima aber gewiss nicht. Da es hier um globale Fragen geht, habe ich im November mit Ritu Schneider darüber gesprochen. Er ist Direktor Deutschland und Schweiz von United Airlines und hat sich mitsamt seiner Gesellschaft durchaus wacker geschlagen. Seine Meinung?
Wir können etwas bewegen. Wir haben verschiedene Funds. Wir haben Kollaborationen, sind wir eingegangen mit großen Firmen, Geschäftspartnern. Wir haben Sustainable Flight Fund, wo eben Startups, die SAF produzieren, auch entsprechend mit Millionenbeiträgen unterstützt werden. Daneben unsere Profitability, die erlaubt es uns eben auch, solche Themen angehen zu können. Und das ist mit dem Grund, wieso wir uns teils von der Konkurrenz unterscheiden können, dass wir eben solche Themen vorantreiben. Und das ist uns extremst wichtig. Also unser CEO, das ist eines seiner Hauptthemen, das er vorantreibt. Es geht sogar so weit, dass man von Carbon Sequestration spricht. Man baut Anlagen, die dann eben das CO2 aus der Atmosphäre ziehen und in den Boden setzen und dort wird es dann wieder zu Gestein. Also da gibt es extrem viele innovative Wege. Aber eben, es ist teils noch auf kleinerem Niveau. Erschweren kommt hinzu, damit schließt sich der Kreis wegen der Profitability, dass heute SAF bis zu 4-mal so teuer ist wie herkömmlicher Treibstoff. Also das ist auch eine Investition.
Mal ganz allgemein auf die Branche geschaut, wie realistisch sind denn die Thesen von der Klimaneutralität bis 2050 denn tatsächlich? Ist das zu schaffen oder bewegt man sich da ganz allgemein im Luftfahrtbusiness in einem Bereich, wo man sagt, wir würden das gerne schaffen, aber genau genommen ist es noch in weiter Entfernung und wir können es auch nicht ändern?
Also schaffen auf jeden Fall. Ich meine, das ist unser Ziel, das haben wir so kommuniziert und wir setzen alles daran, dass wir das entsprechende Ziel auch erreichen. Ich finde, es ist richtungsweisend, was wir jetzt heute machen und wir sind auf dem richtigen Weg.
Selber was tun heißt die These von Ritu Schneider im Reiseradio-Podcast 262. Von Anfang November. Welche Halbwertszeit sie in den Make America Great Again USA hat, wird sich weisen, nachdem dort ja Klimawandel künftig und mindestens für die nächsten 4 Jahre wieder amtlich nicht mehr existieren soll und vermutlich auch wird. Ob genau diese Frage und auch die Elektromobilität wenigstens einen kleinen Keil zwischen Donald und Elon träumen wird, warten wir es ab. Musk schreckt inzwischen eigentlich vor nichts mehr zurück. Was reitet ihn gerade im Zusammenhang mit dem schrecklichen Weihnachtsmarktanschlag in Magdeburg, die politische Konsequenz pro AfD zu ziehen und öffentliche Wahlwerbung zu machen?
Das geht nicht an Scheißdreck an!
Wie schon gesagt, ich bin so froh, keinen Tesla zu besitzen, aus mehreren Gründen, aber wegen dieser Nummer erst recht. Ob sich Musk auch mal in Sachen öffentliche Schießereien in den Staaten so engagieren würde oder ist das dann schon wieder eine Einschränkung persönlicher Freiheit? Am besten ignorieren? Weder Argumente noch Tote haben da eine Chance. Und noch eine Erinnerung des Jahres, die sich als Offenbarung für mich erwies. Wer kennt ihn nicht? Erich Kästner. In diesem Jahr konnten wir ihn gleich doppelt feiern. 125. Geburtstag und 50. Todestag. Kästner war Dresdner, also ging es dorthin zur Spurensuche. Es müsste nicht der Podcast über einen der prominenten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts sein, wenn er sich nicht auch mit den rechten Fakten zur richtigen Zeit auseinandersetzen würde. Und es ist ein Podcast über eine Stadt, die gerade im Sommer nicht faszinierender sein könnte. Dresden hat was und Erich Kästner liebte auch deshalb die Stadt seiner Kindheit und Jugend.
Herzlich willkommen in Dresden auf den Spuren von Erich Kästner. Es ist eine sehr gute Idee, hier in der Neustadt, in der Äußeren zu beginnen. Erich Kästner hat ja unweit von hier das Leben erblickt in einer Zeit, in der ein wirtschaftlicher Aufschwung in Dresden passierte. Es ist die Äußere Neustadt, Gründerzeitbauten angelegt. In so einem neu gebauten Haus kommt er zur Welt. Man zieht die Wohnungen trocken, man zieht um, damit man wieder günstig woanders mieten kann. Das haben die Kästners genauso gemacht. Und dann hat er die Chance, aufgrund sehr guter schulischer Leistungen, doch den Beruf eines Lehrers zu ergreifen. Und das möchte ich Ihnen auch vermitteln, wo er diese Ausbildung gemacht hat. Was dann aber dazu geführt hat, dass es verhindert wurde, dass er durch den Ersten Weltkrieg eigentlich belehrt wurde, dass das Lehrerdasein im Sinne der Zeit vor über 100 Jahren nicht seine Berufung ist.
Annette Orzischek will mir das alles näher bringen und noch mehr. Es soll die Begegnung mit Erich Kästner werden, der in diesem Jahr, vielleicht typisch Schriftsteller, nicht nur seinen 125. Geburtstag im Februar hatte, er starb auch vor 50 Jahren am 29. Juli 1974. Das ist schon lange her, trotzdem gehört er immer noch zu den meistgelesenen deutschen Autoren. Auch wenn er nicht mehr der Star ist, der er mal war. Kabarettist Dieter Hildebrandt ging vor vielen Jahren in der NDR-Talkshow in einem Vergleich weit darüber hinaus. Und das will was heißen.
Sie sind ja Gott begegnet. Und haben Sie den Eindruck gehabt, dass Gott Humor hat?
Ja, er hat ein paar... Es kann aber auch Gott nicht gewesen sein, es war Erich Kästner, es könnte auch sein.
Aha.
Kann jemand
ja, er hat die Gestalt von Erich Kästner angenommen und... Und da habe ich festgestellt, dass er Humor hat.
Erich Kästner, eine Spurensuche zur rechten Zeit. Ich bin zwar nur Journalist, aber dieser Titel musste trotzdem sein. Deutsches Reiseradio und Podcast 252 mit Rüdiger Ihlmann. Ich war in Dresden, nur wenige Tage vor Europawahl und Kommunalwahl. Überall Plakate, das Ergebnis ist bekannt, Kästner wäre erschrocken. Aber lassen wir das erst einmal. Es ist einer der ersten Sommertage und Dresden zeigt sich einmal mehr prachtvoll, anziehend, faszinierend. An der Frauenkirche hängt ein großes Plakat. Was draufsteht, findet ihr in einem Foto, das auf der Website des Reiseradios zu finden ist. Jetzt aber Kästner. Geboren 1899, quasi im Sprung zum 20. Jahrhundert in Dresden-Neustadt. Hier begegnen wir all den Orten, die er so trefflich in seinem Kinderbuch, als ich ein kleiner Junge war, schilderte. Ich sage mal, es ist auch ein Buch für Erwachsene.
Ich habe ja angesprochen, dass er eigentlich ein Lehrer sein wollte. Aber dieses im Sinne des Staates etwas vermitteln, was eigentlich nicht dem normalen Menschenleben betrifft, dass man sagt, man wird mit Krieg groß, man muss das vertreten, das war nicht seine Sache. Und ich denke, wir sollten heute ihn mehr lesen denn je, um vielleicht Lösungen für auch politische Fragen in uns selber zu finden.
Denn, so Annette Orzischek, er gehörte zu den unmittelbar Betroffenen der Nazizeit in Deutschland.
Wir haben ja auch die Bücherverbrennung gehabt, dann in der Altstadt drüben auf der linkselbischen Seite, wo dann seine Bücher auch verbrannt worden sind. Also für uns heute unvorstellbar. Naja, er war ein Pazifist und das war natürlich in der Zeit der Nationalsozialisten nicht gewünscht.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat.
Wir hatten davon erfahren, es ging ja durch die Presse, es war ja angekündigt worden und da dachte ich mir, dass ich, wenn die schon da meine Bücher verbrennen, dass ich auch dabei sein will als Augen- und Ohrenzeuge. Da rief plötzlich jemand hinter den Studenten, die da absperrten, da gingen Passanten oder blieben stehen, wollten auch durch die Sperre. Da steht ja Kästner. Naja, also da war uns ja nun nicht sehr wohl. Umso mehr, als mein Freund kurz vor der Emigration stand und nicht ausgesprochen arischer Abstammung war.
Erinnerungen von Erich Kästner an 1933. Ein besonderes Tondokument. Es ist also die richtige Zeit, ihm zu gedenken. Wie sagte doch ein Hausmeister in der Tiefgarage zu mir, es müsste nicht der Kästner sein, wenn er nicht ausgerechnet in diesem Jahr 125. Geburtstag und 50. Todestag hätte. Es waren im Juni die ersten Wahlen des Jahres. Wer kurz danach meinte, das Ergebnis sei ein Weckruf und das werde nicht mehr geschehen, musste sich nach den Landtagswahlen in Sachsen eines Schlechteren belehrt fühlen. In gewisser Hinsicht gleichen sich die Bilder auch. Anfang der 1930er Jahre gab es überall in Deutschland noch genügend Menschen, die keine Nazis wählten. Die NSDAP hatte nicht einmal die Mehrheit, als sie 1933 den Reichskanzler stellte. Zentrum hatte ihn mit ins Amt gewählt und trotzdem vermeintlich nicht vorhandener Mehrheit verwandelte sich Deutschland innerhalb von 3 Monaten in eine Diktatur. Der Rest ist Geschichte, die sich nicht wiederholen darf. Und noch ein eindrückliches Erlebnis hatte das Jahr 2024 für mich. Es war die Begegnung mit Mariana Oleskiw auf der Reisemesse ITB. Sie ist Chefin der staatlichen Agentur für Tourismusentwicklung der Ukraine. Es ist alles so widersprüchlich, mag man sagen. Kann man wirklich über Tourismus reden oder ihn sogar organisieren, wenn Krieg ist? Oder ist das eine sehr dumme Frage eines Menschen aus der Generation, die bisher in ihrem ganzen langen Leben nie mit kriegerischen Auseinandersetzungen konfrontiert war? Tourismus im Land findet statt, sagt Mariana Oleskiw. Sie wird es wissen.
Yes, life has to go on, life goes on.
Das Leben geht weiter, es muss weitergehen und es bleibt auch ein wenig vom Inlandstourismus. Menschen reisen, zum Beispiel in den Westen des Landes, in die Karpaten. Man sagt, dass es hier sicherer sei. Zumindest das Risiko ist geringer und das vergleichen wir immer. Leute aus Charkiw können sich hier einfach mal sicher fühlen.
They go to Western Ukraine, that would be the place where they feel completely safe.
Hoffentlich geht dieser Krieg bald zu Ende, auch wenn im Moment niemand weiß, wann und wie. Wie lange würde es denn dauern, um auch einen wirklichen internationalen Tourismus rein wirtschaftlich wieder aufzubauen? Also wir sind bereit, sofort durchzustarten, sagt Mariana. Wir stehen bereit und die meisten Hotels wären auch in der Lage, wieder zu öffnen und Gäste zu empfangen. Aber da ist natürlich die zerstörte oder beschädigte Infrastruktur. Nimm die Flughäfen. Kein Betrieb, Luftraum geschlossen. Zurzeit kommt man nur mit dem Zug oder Auto in oder durchs Land. Aber es gibt Airports ganz am westlichen Rand oder im benachbarten Polen oder der Slowakei. Das könnten dann die ersten Korridore für eine Flugreise sein. Um Inlandsflughäfen wiederherzustellen, dürfte es mindestens ein halbes Jahr dauern. Hängt aber von der jeweiligen Zerstörung ab. Das dürfte die Zeit sein, bis Kiew oder Lviv wieder öffnen können. Und auch klar, wenn das wieder geht, dann zuerst im Westen des Landes. Danach die Hauptstadt Kiew und irgendwann der Rest. Und dann haben wir noch ein Riesenproblem vor uns. Das ist die Räumung all der Minen, die in weiten Teilen des Landes im Boden liegen. Besonders im Osten und auch im Süden am Schwarzen Meer. Das sind Regionen, die vermutlich Jahrzehnte kaum zugänglich sein werden, weil dort alles vermint ist. Mariana, ich möchte dir jetzt die Chance geben, die Ukraine vorzustellen und ihre besuchenswerten Orte, wenn es keinen Krieg gäbe. Denn wir wissen so wenig.
First of all, discover our Carpathian Mountains and our rural destinations.
Da wären zunächst die ländlichen Gebiete in den Karpaten. Hier wurde eine sehr europäische alte Kultur bewahrt, so wie es vor 100 Jahren war. Kunst und Kunsthandwerk und unser schmackhaftes Essen. Dann unsere Städte, Lviv, Kiew, eigentlich auch Odessa und Charkiw. Das sind oder waren attraktive Ziele mit viel Kultur, aber auch tollen Hotels, Restaurants, Cafés. Da gibt es so viel zu sehen. Deshalb ist der Krieg hier auch so tragisch. Wir würden unser Land so gerne präsentieren, aber leider kennen uns die Menschen derzeit nur durch die Berichte über Zerstörung, Krieg und Verzweiflung. Es wird eine große Herausforderung sein, diese Wahrnehmung wiederherzustellen, um unser Land als das vorzustellen, was es ist. Ein attraktives, lohnenswertes Ziel. Ein Land mit tapferen Menschen, die man mit eigenen Augen gesehen haben muss. Eine letzte Frage noch. Was können wir tun, um den Menschen zu helfen und damit perspektivisch auch dem Tourismus? Ganz einfach. Als erstes plane eine Reise. Als zweites kaufe Dinge, die bei uns hergestellt werden. Es gibt so viele Produkte vom Design bis zur Produktion von Waren. Damit helft ihr am meisten und packt die Ukraine auf eure Reiseliste. Nicht für heute oder morgen, aber für die Zukunft. Unterstützt unsere Initiativen, denn wir hoffen, unsere Besucher bald wieder begrüßen zu können und unsere Gastfreundschaft zeigen zu dürfen. Danke auch ganz persönlich für die Unterstützung.
And thank you for the support in person in Ukraine.
Die Musik, die ihr gerade hört, ist aus der Komposition Gebet für die Ukraine von Valentin Silvestrov, einem der bekanntesten ukrainischen Komponisten. Entstanden ist sie 2014 nach der Annexion der Krim. Es ist eine Aufnahme der Bamberger Symphoniker, die auf YouTube komplett zur Verfügung steht und auf der Reiseradio-Seite steht, genauso wie der prämierte Videoclip über Kiew. Ich danke euch für das Zuhören, die Aufmerksamkeit und vielleicht ja auch für eure konkrete Hilfe. War es das 2024? Sicher nicht und sicher gab und gibt es auch Erlebnisse, die fröhlicher stimmten und von denen teilweise erst im nächsten Jahr die Rede sein wird. Ein gutes Beispiel war meine Reise nach Småland in Schweden im August. Unterwegs auf den Spuren von Astrid Lindgren gab es viel Fröhliches, Wundervolles, Herzerwärmendes, aber, wie bei Astrid Lindgren, auch immer Nachdenkenswertes für uns Erwachsene. Denn Astrid war nicht nur eine Erzählerin, die verzaubern konnte, sie war auch eine Kämpferin für die Rechte von Kindern. Nicht umsonst bekam sie genau dafür den Friedenspreis des deutschen Buchhandels im Jahr 1978 und sorgte bei der Verleihung für Aufsehen mit ihrer Dankesrede.
Jenen aber, die jetzt so vernehmlich nach härterer Zucht und strafferen Siegeln rufen, möchte ich das erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses wer die Rute schont, verdirbt den Knaben. Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte, die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte: Ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen. Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, meine Mutter will mir wirklich wehtun und das kann sie ja auch mit einem Stein. Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte sie den Stein auf ein Bord in der Küche und dort blieb er liegen als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt.
Eine mutige Frau vor 46 Jahren in der Frankfurter Paulskirche. Eine Frau, die alle Menschen, besonders die Kinder, liebte und alles daran setzte, sie zusammenzubringen. Dazu gehört auch Lachen und davon wird die Rede sein, gleich im Januar 2025. Das nächste Jahr muss besser werden, weltweit und auch ganz privat. Ein erfolgreiches, gutes, hoffnungsfrohes und vor allem gesundes 2025 wünsche ich euch. Danke für die Treue über schon fast 10 Jahre Reiseradio. Im März wird dann gefeiert, genau am 11. März 2015 ging der erste Reiseradio-Podcast online. Alles Gute, bleibt fröhlich und reiselustig und vor allem hört das Reiseradio auch in Zukunft. Vielen Dank.